Tulpenmanie. Die Tulpenmanie war eine Episode im goldenen Zeitalter der Niederlande, in der Tulpenzwiebeln zu Spekulationsobjekten wurden. Ursprünglich als Zierpflanzen in wohlhabenden Kreisen beliebt, entwickelte sich ab Ende des 16. Jahrhunderts ein reger Handel mit ihnen. In den 1630er Jahren schossen die Preise in die Höhe, bis der Markt Anfang Februar 1637 abrupt zusammenbrach. Sie gilt als eine der ersten belegten Spekulationsblasen. Während die klassische Deutung von massenhafter Beteiligung und wirtschaftlichem Ruin ausgeht, sehen andere Ansätze vor allem institutionelle Ursachen und bezweifeln größere wirtschaftliche Folgen. Tulpenliebhaberei in den Niederlanden. Die Tulpe stammt aus dem südöstlichen Mittelmeerraum und wurde im 15. Jahrhundert von den Persern ins Osmanische Reich übernommen, wo sie als edle Blume galt. Zwischen 1555 und 1560 gelangte sie über Konstantinopel nach Europa, unter anderem durch den Botschafter Ogier Ghislain de Busbecq. In Augsburg beschrieb Konrad Gessner eine Tulpe als Tulipa turcarum. Carolus Clusius spielte eine zentrale Rolle bei ihrer Verbreitung. Ab 1574 kultivierte er sie in Wien und später in Leiden, wo er ein Netzwerk aus gebildeten Blumenliebhabern um sich versammelte. Tulpen galten als exotisch, exklusiv und dekorativ. Gärten wurden zur Bühne für Austausch und Sammlung neuer Sorten, insbesondere in Städten wie Amsterdam, Haarlem und Leiden. Die hohe Wertschätzung spiegelte sich in der Kunst und in Wunderkammern wider, wo Tulpen neben Kuriositäten wie Muscheln oder Narwalhörnern präsentiert wurden. In der Gemeinschaft der Liebhaber standen Fachwissen und Vertrauen im Vordergrund, doch Seltenheit und Beliebtheit machten Tulpen auch zu einem wertvollen Handelsgut. Sogar Diebstähle, wie bei Clusius im Jahr 1569, waren nicht selten. So entstand neben dem Liebhabertum auch ein florierender Markt für seltene Pflanzen. Tulpenzucht. Tulpen sind anfällig für Krankheiten und Fäulnis. Da die Vermehrung über Samen sehr lange dauert, züchten Fachleute sie meist über Tochterzwiebeln, die nach der Blüte gebildet, eingelagert und im Herbst erneut gepflanzt werden. In den Niederlanden entstanden so viele Sorten, die durch spontane Farb- und Formänderungen besonders begehrt waren. Zwischen 1630 und 1650 gab es rund 800 benannte Sorten. Einfarbige hießen Kuhleren, solche mit violetter Musterung Rozen und solche mit gelber Grundfarbe und dunkler Zeichnung Bizarden. Die auffälligen Muster wurden durch ein Virus verursacht, das erst 1924 identifiziert wurde. Damals versuchte man, die Farbveränderung künstlich herbeizuführen, etwa durch das Tränken mit Tinte oder den Einsatz von Taubenmist. Die Beliebtheit spiegelte sich in den Sortennamen wider, etwa Admirael da Costa oder Generael van Gouda, oft inspiriert von Edelsteinen oder bekannten Persönlichkeiten. Besonders mehrfarbige Tulpen standen im Zentrum der Tulpenmanie. Viele dieser Sorten sind heute verschwunden, darunter auch die berühmte Semper Augustus. Inzwischen werden infizierte Tulpen konsequent vernichtet, um Bestände zu schützen. Organisation des niederländischen Tulpenhandels. Während der Sommermonate wurden Tulpenzwiebeln frisch nach der Ernte auf dem Spotmarkt verkauft. Doch der Handel beschränkte sich nicht nur auf diese Zeit. Zwiebeln, die noch in der Erde steckten, wurden über Terminkontrakte gehandelt. Diese Verträge konnten notariell beglaubigt oder schriftlich festgehalten werden. Die Bezahlung erfolgte meist nach der Blüte, bei Übergabe der Ware. Da das Aussehen und die Qualität der Tulpen ungewiss waren, sprach man vom sogenannten Windhandel. Züchter ließen Illustrationen ihrer Sorten anfertigen, die in Tulpenbüchern gesammelt wurden. Diese enthielten neben den Bildern oft Namen, Gewichte und Preise. Ab der Mitte der 1630er Jahre stiegen die Preise deutlich und Spekulanten traten auf, die Tulpen nur zum Weiterverkauf erwarben. Obwohl Leerverkäufe verboten waren, wurden sie weiterhin praktiziert. Auch Optionsscheine auf Tulpenzwiebeln waren verbreitet. Der Handel fand nicht an Börsen, sondern in Herbergen und Schankhäusern statt, sogenannten Kollegs. Dort bewerteten Händler Sorten, handelten Preise aus und bezahlten Vermittlergebühren. Wer vom Kauf zurücktreten wollte, musste ein Bußgeld entrichten. Der Besitz einer Zwiebel konnte mehrfach den Besitzer wechseln. Auch bei Auktionen, etwa im Auftrag eines Waisenhauses, wurden Tulpen versteigert. Tulpenpreise. Zwischen 1630 und 1637 fehlen umfassende Preisdaten, weshalb der genaue Verlauf der Preisentwicklung unklar bleibt. Informationen stammen vor allem aus der satirischen Schrift Samenspraek sowie aus einer Datensammlung des Wirtschaftshistorikers Peter M. Garber. Sie zeigt, dass selbst identische Sorten zu unterschiedlichen Preisen gehandelt wurden, je nach Handelsplatz, Vertragstyp und Verkaufszeitpunkt. Einige Sorten erzielten schon in den 1620er Jahren hohe Preise. Die Semper Augustus galt 1637 als teuerste Tulpe aller Zeiten. Für 3 Zwiebeln wurden bis zu 30.000 Gulden geboten, während ein Grachtenhaus etwa 10.000 Gulden kostete. Solche Preise blieben jedoch Ausnahmen. Viele Sorten wie Ciers op de Candeleleier oder Seiblom van Koning wurden für 20 bis 30 Gulden verkauft. In den frühen 30er Jahren kam es zu allgemeinen Preissteigerungen, bei einigen Sorten sogar zu Preisverdopplungen innerhalb weniger Wochen. Verlauf. Der Höhepunkt der Tulpenpreise wurde am 3. Februar 1637 bei einer Versteigerung in Alkmaar erreicht. Für 99 Posten wurden etwa 90.000 Gulden erzielt. 2 Tage später kam es in Haarlem zum plötzlichen Preisverfall, als bei einer Wirtshausauktion kein Käufer zum erwarteten Preis bieten wollte. In den darauffolgenden Tagen brach der Tulpenmarkt landesweit ein. Die Preise fielen um mehr als 95%. Viele Händler blieben auf wertlosen Verträgen sitzen. Ein Krisentreffen am 23. Februar in Amsterdam mit Händlern aus 12 Städten sollte eine Lösung bringen. Ein Vorschlag zur teilweisen Vertragsauflösung scheiterte jedoch, da Amsterdam nicht zustimmte. Haarlem schlug daraufhin vor, alle ab Ende September 1636 abgeschlossenen Verträge ohne Strafe zu annullieren. Der Vorschlag wurde von einflussreichen Regenten unterstützt, doch nicht überall akzeptiert. Während Alkmaar alle Verträge aufrechterhalten wollte, ließ sich der oberste Gerichtshof in Den Haag einschalten. Er entschied am 23. April, dass alle Verträge gültig blieben. Streitfälle sollten außergerichtlich gelöst werden, ansonsten durfte erneut verkauft werden und der ursprüngliche Käufer musste mögliche Verluste tragen. In Haarlem wurde ab Mai kein Gerichtsverfahren mehr zugelassen. Da viele Konflikte ungelöst blieben, setzte man im Januar 1638 eine Kommission ein. Ab Ende Mai desselben Jahres konnten Käufer gegen eine Strafzahlung von 3,5% vom Vertrag zurücktreten. Traditionelle Deutungen. Die gängige Interpretation des Tulpenbooms sieht darin eine irrationale Finanzspekulation. Besonders prägend war das Buch Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, erschienen 1841. Es schilderte die Tulpenmanie als Massenwahn, der alle Bevölkerungsschichten erfasste, große Verluste verursachte und der niederländischen Wirtschaft schadete. Diese Texte entstanden teils Jahrzehnte nach der Tulpenmanie und beruhten oft auf Flugblättern, die moralische Kritik übten und die Tulpenhändler als gierig und gottlos darstellten. Die Darstellung prägte den Blick auf die Tulpenmanie bis in die Gegenwart. Marktrationale Erklärung. Seit den 1980er Jahren haben Ökonomen die Deutung der Tulpenmanie zunehmend hinterfragt. Dabei wurde betont, dass die Spekulation möglicherweise nicht die gesamte Bevölkerung erfasste und die wirtschaftlichen Folgen weniger gravierend waren als oft dargestellt. Peter M. Garber sieht die Preissteigerungen als Ausdruck gesteigerter Risikobereitschaft, etwa im Kontext der wiederkehrenden Pestepidemien. Er argumentiert, dass Händler in unsicheren Zeiten wie der Pest bereit waren, größere Risiken einzugehen. Seine Analyse historischer Preisverläufe zeigt, dass auch andere Blumenarten wie Hyazinthen später ähnliche Wertverluste erlitten. Daraus folgert er, dass die Tulpenmanie kein einmaliges Phänomen war. Douglas French stützt sich auf Garber und verweist zusätzlich auf die Geldpolitik der Amsterdamer Wechselbank und die spanische Silberflotte, die 1628 durch Piet Pieters Sohn Hein erobert worden war. Diese Ereignisse hätten für eine erhöhte Geldmenge gesorgt und die Spekulation befeuert. Institutionelle Erklärung. Der amerikanische Ökonom Earl A. Thompson widerspricht Garbers Deutung und betont, dass die Tulpenpreise in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts fast vollständig einbrachen. Anders als Garber sieht er die Ursache der Spekulation nicht in einer allgemeinen Risikofreude, sondern in einem Dekret vom 24. Februar 1637. Dieses erlaubte es Käufern, Verträge gegen eine Strafzahlung von 3,5% zu annullieren. Dass viele Händler schon vor der offiziellen Bestätigung mit diesem rechtlichen Spielraum rechneten und deshalb risikoreiche Käufe tätigten, das habe die Preise künstlich in die Höhe getrieben. Sobald sich jedoch abzeichnete, dass deutsche Fürsten, etwa infolge der schwedischen Kriegszüge nach der Schlacht bei Wittstock, als Käufer ausfielen, brach der Markt zusammen. Die Tulpenmanie erscheint bei Thompson somit nicht als irrational, sondern als Folge kalkulierter Erwartungen und rechtlicher Rahmenbedingungen. Historische Erklärung nach Anne Goldgar. Die amerikanische Historikerin Anne Goldgar widerspricht der gängigen Vorstellung, die Tulpenmanie habe weite Teile der Gesellschaft erfasst und große wirtschaftliche Schäden verursacht. Basierend auf Verkaufsdokumenten und Gerichtsakten untersucht sie den Tulpenhandel in Amsterdam, Haarlem und Enkhuizen. Ihr zufolge waren vor allem wohlhabende städtische Bürger wie Kaufleute, Ärzte, Notare und Handwerksmeister beteiligt. Vertreter der obersten oder untersten Gesellschaftsschichten spielten kaum eine Rolle. Goldgar sieht die verbreiteten Berichte über massenhafte Spekulation als Ergebnis religiöser Kritik und moralischer Warnungen. Der Tulpenhandel sei innerhalb sozialer Netzwerke erfolgt, oft unter Beteiligung von Mennoniten, und habe sich in geregelten Bahnen vollzogen, etwa in sogenannten Kollegs, die über den Handel wachten. Die Händler waren mit spekulativen Risiken vertraut, vergleichbar mit Praktiken im Seehandel oder bei der niederländischen Ostindien-Kompanie. Wichtig sei laut Goldgar, dass häufig nur Optionen auf Tulpen gehandelt wurden, nicht die Zwiebeln selbst. Viele Geschäfte platzten einvernehmlich, ohne größere Verluste. Nur wer auf künftige Gewinne spekulierte oder Zahlungen vorab investierte, konnte in Schwierigkeiten geraten. Tatsächliche Insolvenzen blieben selten. Selbst Jan van Goyen verlor zwar Geld, seine späteren Verluste entstanden aber durch andere Spekulationen. Die niederländische Wirtschaft erlebte nach dem Ende der Tulpenmanie keinen Einbruch, sondern wuchs weiter. Goldgar sieht in der Tulpenmanie weniger eine ökonomische Krise als eine kulturelle Verunsicherung. Der Handel basierte auf Vertrauen, das mit dem Preisverfall erschüttert wurde. Ein Symbol dafür war der Arzt Nicolaes Tulp, der nach dem Zusammenbruch sein Tulpenemblem entfernte. Für viele Calvinisten galt der Rausch als moralischer Fehltritt.